Okay, hallo lieber Paul. Also warte, bevor ich dir jetzt da hier, begrüße ich dich erstmal inoffiziell. Und jetzt begrüße ich dich offiziell. Vielen Dank für die Einladung, Paul. Viktor Orban und seine Partei. Also es ist natürlich schon für viele, die hier eine bürgerliche Partei haben, fragwürdig, warum er grundsätzlich dort in der bürgerlichen Partei ist. Also so diese Ausschlussgeschichte ist natürlich naheliegend und verständlich aus der Sicht der EU. Auf der anderen Seite ist eine Suspendierung stets an Bedingungen geknüpft und ja noch nicht wirklich ein Ausschluss. Also da wird abzuwarten sein, wenn er jetzt aus der eigenen Partei austritt, wo tritt er dann dazu? Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass er so ein klassischer Bürgerlicher ist. In Zeiten eines weiteren Attentats von wegen Utrecht, wo sogar Schlimmeres vereitelt werden konnte, ist es halt auch immer die Frage, kann man diese nationalistischen Bestrebungen zwar schon auch verdonnern, das ist der eine Punkt, aber als, wie soll ich sagen, so eine reine Mir-San-Mir-Attitüde, als nur das lässt sich wahrscheinlich auch nicht abfertigen. Denn natürlich haben die Visegrad-Staaten viele der Probleme, die wir in Resteuropa hatten. Und wir hatten mittlerweile seit 2015 in der EU mehr als 40 schwere islamistische Anschläge. Die haben das natürlich nicht. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Es ist schon klar, dass nicht jeder Moslem ein Terrorist ist, aber jeder Terrorist war bislang ein Moslem. Also man darf schon auch mal drüber nachdenken, wie das diese Menschen machen. Nein, Orban und Konsorten spricht es ganz klar nicht frei von der Art der Unpaktfähigkeit innerhalb einer europäischen Familie, von der Verantwortungslosigkeit hier nicht auch zu sagen, wir suchen einen gemeinsamen Weg. Insgesamt, das müssen wir auch mal sagen, wurden mehr als 350 Menschen bei diesen ganzen 40 Anschlägen getötet. Also ich finde, das ist ja schon auch wie immer so ein bisschen was in dieser Kausalität findet das ja statt, weil sonst wäre uns ja völlig wurscht, ob Orban das macht oder das macht, sondern es geht ja um den Tellerrand der EU. Und mittlerweile müssen sich sicher auch die intoleranten Vorzeigetoleranzler näher mit diesen Themen auseinandersetzen und reicht es nicht mehr nur von Verfehlungen bei der Flüchtlingspolitik zu sprechen. Und auf der anderen Seite, hier jetzt wieder die Seiten gewechselt, ist natürlich Orban jemand, der auch die eigene Bevölkerung nicht nur schützt, sondern Willkür walten lässt und wo man auch das Gefühl hat, ja, komischerweise, die nach außen so stark auftreten, sind auch zu den eigenen Leuten, was Pressefreiheit und Kritik und offene Meinungsäußerung angeht, gar nicht so fein. Also insofern, da wird jetzt abzuwarten sein, was denn mit den Suspendierungen und mit den Bedingungen geplant ist und was Orban auch selber weiter unternimmt. Welche Auswirkungen könnte die Suspendierung auf die Europawahl im Mai haben? Naja, also ich finde grundsätzlich ist es immer eine Gefahr, wenn es Armdrücken gibt. Denn beim Armdrücken ist klar, dass Druck Gegendruck erzeugt. Und allgemein ist es nichts, was die Atmosphäre innerhalb der EU-Staaten irgendwie fördert, sondern eher weiter eskaliert. Und man muss sich das mit dem Europa mal anschauen. Das war ja wirklich ein riesengroßes Friedensprojekt, das auch so viele Jahre irgendwie stabil und fein gelaufen ist. Im Norden haben wir da jetzt nach mehr als 1000 Tagen das Brexit-Drama in U-Moll. Im Osten die Visegrad-Bockigkeit mit Orban im Fokus jetzt aktuell. Im Süden der EU liegt wirtschaftlich, ja, einiges am Bauch, also da haben wir nicht nur Italien und Spanien und Co., also die Wirtschaft Europas liegt dort, hat einen Bauchfleck gemacht. Und wie Gott in Frankreich kann man dank den Gelbwesten auch nicht mehr in Ruhe leben und essen. Also ich denke da besonders an eines der renommierten Restaurants an den Champs-Élysées, das Fouquet, in dem man wirklich toll essen konnte, das von denen, ja, mehr oder weniger willkürlich in blinder Wut abgefackelt wurde. Also insgesamt bröselt es in Europa. Und da, glaube ich, kann man das auch gar nicht festmachen an der Finanzkrise allein, der Flüchtlingskrise allein, der Orban-Bockigkeit dort, sondern es ist halt schon so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir das gemeinsam gebacken und müssen wir uns deshalb, und da gibt es ja auch einige Parteien im Land, die sich danach sehnen, von den Vereinigten Staaten von Europa müssen wir uns nach denen sehnen. Denn vor dem hat uns bereits Bill Clinton vor vielen Jahrzehnten gewarnt. Also, dass man hier nicht den gleichen Fehler machen sollte. Also, mal sehen, wie das Schiff Europa so schaukelt, denn viele Wellen und viel Sturm gibt es auf jeden Fall. Die britische Premierministerin. Oh Gott. Das ist natürlich wirklich mit dem Brexit ein Drama in U-Moll. Neuer Stichtag, 30. Juni. Also mehr als 1000 Tage ist es her, mehr als 600 Seiten wirklich gefinkeltes Papier, das geschrieben wurde mit Klauseln, mit Zusatzklauseln. Tausende Stunden an Beamten, die da dran gesessen sind, darf man auch nicht vergessen, was man jetzt ganz bestimmt nicht mehr aufschnüren kann in 14 Tagen. Das ist illusorisch. Und halt auch die Frage, was soll der Aufschub, in welche Richtung? Wahrscheinlich ging sich sogar eher noch ein zweites Referendum aus, als diesen Wahnsinn aufzuschnüren. Die Briten haben sich weder mit Theresa May noch mit Nigel Farage, der ja alle aus der Union rausgequatscht hat, einen großen Gefallen getan. Und dieser ungeordnete Brexit ist eine Gefahr für die Briten. Es ist natürlich auch eine Gefahr auf der anderen Seite für gewisse europäische Verbindungen. Was ich schon cool finde bei der Geschichte, wo man immer sagt, wir kriegen es nicht einmal hin in Europa, eine gemeinsame Zeitmessung zu haben, also bei der Umfrage von wegen Sommerzeit, Winterzeit, nicht einmal da gab es Einigkeit. Das gibt's beim Brexit schon. Also wir haben hier ein Europa, das sehr klar geschlossen die Nase voll hat, das sehr klar geschlossen auftritt. Es gibt ein bisschen Diskussionen, ob man Aufschub und Länge und überhaupt und wie viel gibt man denen jetzt noch an Leine. Aber Europa ist hier sehr einig. Und das ist was, wo ich auch das Gefühl habe, ja, finde ich nicht nur verkehrt. Also am 23. Juni jährt sich dann zum dritten Mal übrigens das erste EU-Referendum, was ganz bestimmt für die Briten kein Grund zum Feiern ist. Und so ungeordnete Verhältnisse und politisch so ein schlecht gemachter Austritt, also selten sowas gesehen, noch dazu von einem Gründungsmitglied. Wir haben auch die pervertierte Situation, dass wir Wahlen in Europa haben, wo die Briten mitmachen müssen. Hans Böger hat das jetzt irgendwann mal auch ziemlich klar beleuchtet. Also die müssen bei einer Sache mitmachen, wo sie vielleicht selber was wählen, wovon sie dann einige Wochen später gar nicht mehr mit dabei sind. Ja, eine pervertierte Situation, aber nur ein Kapitel mehr in dieser unendlichen Brexit und wann sind die Briten weggeschichte. Wie sehe ich das mit dem Glyphosat-Urteil? Ich mache das nochmal. Wie sehe ich das mit dem Glyphosat-Urteil? Also da gibt es ja so ein paar Zugänge. Auf der einen Seite hat dieser Bayer-Konzern also hier ganz klar zu zahlen. Eine Laienjury hat in dem Gerichtsprozess in den USA ist zum Schluss gekommen, dass dieses Unkrautvernichtungsmittel mit dem tollen Namen Roundup also hier mindestens bei einem Mann eine Krebserkrankung verursacht hat. Es gibt ganz klar Studien auch, die sagen, dem ist nicht so. Ich mache dir das nochmal. Wie sehe ich das mit dem Glyphosat-Urteil? Also zusammengefasst stimmt, eine Laienjury hat beim Gerichtsprozess in den USA ist zu dem Schluss gekommen, dass das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel mit dem coolen Namen Roundup bei mindestens einem Mann eine Krebserkrankung verursacht hat. Es gibt da auch wirklich Studien dagegen, und zwar jetzt nicht nur von der Pharmaindustrie angeleiert. Also es gibt schon auch Leute, die sagen, wissenschaftlich bewiesen ist der Zusammenhang mit dem Produkt und Krebs bislang noch nicht ganz. Noch dazu haben wir ja auch ein bisschen eine schräge Optik, denn das Opfer, dieser Mann, um den es geht, der hatte lange Jahre Hepatitis C, also was jetzt grundsätzlich auch nicht unbedingt beim Gesundheitszustand begünstigend ist. Es gibt einen Sachverständigen, der das möglicherweise diese Vorerkrankung des Mannes als Krebsursache sieht. Also ganz sauber ist die Sache auch nicht gelaufen. Im zweiten Schritt hat dann die Jury über den Schadensersatz und den Mann entschieden. Also jetzt gibt es offenbar sowas wie ein Urteil. Was hat man gemerkt? Sofort hat man gemerkt, die Bayer-Aktie ist unmittelbar gefallen. Und ich finde aus österreichischer Perspektive interessant, dass Kärnten das einzige Bundesland oder die einzige Region in der EU ist, in der Glyphosat untersagt ist. Sonst nämlich nirgends. Auch vielleicht was für uns alle interessant ist. In Kärnten können wir sicher sein, dass es zumindest verboten ist. Ach, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hatte Wetten, dass im Dezember 2011, glaube ich, zum letzten Mal moderiert. Dann gab es diesen unglaublich furchtbaren Unfall mit von Samuel Koch. Damit hat er die Sendung an Markus Lanz übergeben. Jetzt knapp 10 Jahre Abstinenz, glaube ich auch, dass genug sind. Ich meine, das ist ein Moderator, wo gerade eine Generation der 70er-Jahrgänge den voll mitgekriegt hat und er jetzt seinen 70er mit seinem Publikum feiern will, ist verständlich als Entertainer. Das ist sicherlich auch ein riesen Revival und wird für Quote sorgen. Mein Sohn kennt mit 13 Jahren Thomas Gottschalk nur deswegen, weil er für mich eine Bedeutung hat und ich natürlich in der Sprecherszene verankert bin. Ich glaube, gibt's den Bezug zu Mama und zur Schule des Sprechens und Moderator und Sprecher nicht, wäre der wahrscheinlich nicht etwas, was einem 13-Jährigen heute ein Begriff ist. Also ganz bestimmt auch wieder eine Möglichkeit, einer jüngeren Zielgruppe präsent zu werden, bekannt zu werden, die vielleicht da jetzt gar nicht sonst so viel mitgekriegt hätte. Bestimmt geht mit ihm eine Ära des deutschen Fernsehens eines Tages von der Bühne, das muss man auch sagen. Davon kann ein Markus Lanz nur träumen. Und das, obwohl nicht alle seine Formate, also Gottschalk hatte ja auch ein paar Formate, die gar nicht funktioniert haben. Ich erinnere mich da an Late-Night-Shows und erinnere mich an so kleine Ansätze, die nicht geflogen sind. Aber nichtsdestotrotz, also den 70er auf der Bühne zu feiern und Thomas Gottschalk wieder in Wetten, dass, wie auch immer, die Sendung wird ganz bestimmt anders konzipiert sein und wird jetzt auch keine Dauersendung sein, aber das ist ganz bestimmt ein Ereignis. Naja, und da sind wir bei einem weniger schönen Ereignis in seiner privaten Welt. 40 Jahre, 42 genau, verheiratet zu sein, das hat viele entsetzt, dass da jetzt das Ehe auskam. Ich finde, Otto Walkes hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, als einer der Ersten, der gesagt hat, bei den beiden dachte ich immer, die kriegen das hin. Ich meine, die Söhne sind heute auch schon erwachsen. Der Roman ist 36 und Tristan 29. Also da gibt es jetzt keine Opfer mehr bei den Kindern, abgesehen davon, dass es natürlich Kinder nie gern haben, wenn die Eltern getrennt oder geschieden sind. Aber das ist jetzt keine kindliche Kindheitszerstörung mehr. Und ich selber kenne das Gefühl auch. Also mein Vater ist 68 und war lange Zeit mit einer Frau verheiratet, wo er sich jetzt, glaube ich, auch nach fast 40 oder 30 Jahren Ehe rausschält und mit einer Jüngeren, die sogar 2 Jahre jünger ist als ich, also 46, 47, jetzt hier gemeinsame Sache macht. Also das, was ich cool dran finde, ist, es hört nie auf. Es hört die Hoffnung, es hört die Zuversicht, es hört die Leidenschaft, es hört die, ich will nach vorne auch mein Leben mit wem anderen verbringen, ich will es nicht nach hinten mit dem einzigen Menschen unter 7 Milliarden Menschen verstreiten. Also ich finde, so ein Neubeginn hat schon auch immer einen Zauber, hat schon auch immer einen Charme. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die das nur furchtbar finden, sondern ich glaube, ja, die haben 40 Jahre gut zusammengepasst und auch gebackelt und ihre Kinder großgekriegt und ihr Leben in Amerika organisiert. Und wahrscheinlich ist es auch irgendwie jetzt in einer anderen Phase, wo es weitergeht. Viele Dinge, die nach hinten gebunden haben. Und ich finde, das hat Thomas Gottschalk selber sehr schön mal vor diesem Flammeninferno von Malibu erzählt. Die sind in dem Flammeninferno in Kalifornien mit ins Feuer gegangen. Also da war nach hinten wahnsinnig viel an. Er hat erzählt, als Germanist, von diesem handschriftlichen Gedicht Der Panther, den Rainer Maria Rilke selber mit der Hand geschrieben hat. Ich meine, da hatte er das Original an der Wand. Da gab es viele Dinge in diesem Haus, die nach hinten gebunden haben. Ja, und die sind alle in diesem Jahrtausendfeuer zerschmolzen. Und damit glaube ich auch ein bisschen, das war schon auch so eine symbolische Sache, wo man sagt, okay, jetzt ist die Frage, habe ich nach vorne mit meinem Partner genug Zug, um da eine Zukunft aufzubauen? Oder war das nicht auch ein bisschen eine Zäsur, diese unglaubliche Feuerwalze? Und ich glaube, das war es in seinem Fall. Also wenn der Besitz weg ist, positioniert man sich neu und fragt sich, ja automatisch, habe ich genug vor mir mit einem Partner für die Zukunft? Gibt es da genug Zug nach vorne? Oder war es in Wirklichkeit die Vergangenheit, die sprichwörtlich auch verbrannte Erde hinterlassen hat und die da auch ein bisschen in Flammen aufging? Wie heißt sie? Carina Mross heißt seine neue, ist 57, also jetzt auch, muss man sagen, keine Blutjunge. Also wir sind hier nicht in der Liga von Lugner, also das ist jetzt keine 26-Jährige, sondern er macht sich damit auch nicht lächerlich, finde ich, ist eine Controllerin beim SWR, die klar im Leben steht, selber eine erwachsene Tochter hat, eine sehr gepflegte Frau ist, mit 57, also alles was, wo man sagt, kann man ihm gönnen. Die beiden hatten auch schon ihren ersten Thermenurlaub vor einem halben Jahr. Mir ist nicht ganz klar, warum er seine medial noch ungeübte Freundin, weil es Controllerin ist, jetzt natürlich erstmals einer Öffentlichkeit bekannt und ausgesetzt, die so eine Medienschlacht auch in Deutschland ja hier auslöst. Das ist sie sicherlich nicht gewohnt gewesen. Drum ist mir nicht ganz klar, warum man nicht, man hätte das ja auch im fernen Kalifornien in Ruhe regeln können und dann über die DPA, die deutsche Presseagentur, mitteilen lassen. Weil ich meine, die Frau ist 57, die arbeitet zwar noch, aber wir haben jetzt nicht mehr die große Karriere vor uns, die geht in ein paar Jahren in Pension. Also da hätte man das wahrscheinlich auch mit ein bisschen mehr Ruhe. Und Kalifornien ist wirklich groß genug für Thea und für Thomas, also das hätte man dort vielleicht auch anders lösen können. Ich habe damals seine Biografie Herbstblond gelesen und sehr gerne gelesen und da hat er schon mal geschrieben, meine Frau, und damit war jetzt noch die Thea gemeint, war clever, sie hat mir das Leben ohne sie verdammt schwer gemacht. Und da sind wir auch wieder bei dieser Besitz- und Feuerwalze, die weg ist, wo sie viel im abgehalten hat. Und ja, jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's mit neuem Wind. Mit der Bild, also sprach der Wetten-Das-Moderator über auch eine neue Büchersendung. Gottschalk liest, geht ja demnächst los oder ist schon losgegangen. Also ich habe so das Gefühl, dass der gebürtige Bamberger jetzt schon noch ein bisschen Lust auf Leben hat und auch auf neue Probleme. Ich glaube, jeder, der lange Zeit in Beziehungen ist und auch vielleicht ein bisschen feststeckt, kann das gut nachvollziehen, dass man gerade nach einem plötzlichen Schicksalsschlag dann auch irgendwie Sachen beenden will, also da was Neues will. Er hat irgendwann mal gesagt, erinnere ich mich, wir hatten schon eine Weile überlegt, was wir mit der Mühle, also damals noch sein Haus gemeint, machen sollen und ob die nicht für uns beide viel zu groß geworden ist und wie alles weitergeht. Und dann kam das Feuer. Also der Satz ist mir damals in Erinnerung geblieben, weil ich mir gedacht habe, was heißt denn das? Haben die Probleme in der Beziehung? Also das war so das Erste, wo ich das Gefühl hatte, was meint er denn damit? Also so ein bisschen ein Unzufriedensein war da schon da. Und wer die Zeilen also auch so verstanden hat, der glaube ich weiß auch, dass ein Schlussstrich nötig war und ein gemeinsames Leben jetzt, ja, bestimmt auch eine coole Perspektive ist. Und eine letzte Frage. Diagonale in Graz, Birgit Minichmayr, wie sehe ich das? Birgit Minichmayr ist ganz bestimmt eine Frau, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Es ist eine von den, also wir haben ja da auch verschiedene Trends. Es gab ja da Schauspielerinnen, die mussten vor allen Dingen sehr hübsch sein in den 50er Jahren, sehr mädchenhaft. Dann gab es die Frauen. Wir sind jetzt wieder ein bisschen bei Androgynen, die auch Kerle sind. Minichmayr ist ganz bestimmt eine extreme Künstlerin, die auch privat, ja, hört man viele Menschen sagen, immer wieder auch problembelastet war, an Grenzen geht. Ich persönlich glaube, dass genauso wie sie jetzt in den Himmel gelobt wurde, ist halt immer die Frage, was ist da auch dran? Also sie selber sagt, sie verdankt, das hat sie bei Willkommen in Österreich, bei Stermann Grissemann gesagt, sie verdankt Klaus-Maria Brandauer eine ganze Menge. Wenn man da so in der Sprecher- und Schauspielerszene ist, weiß man, dass Brandauer sie am Anfang gar nicht protegiert hat, gar nicht mit ihr spielen wollte. Also da ist so ein bisschen Fact and Fib, die Dinge unterschiedlich. Ist ja auch völlig egal, sie ist eine gute Künstlerin, sie ist ganz bestimmt ein schwieriger Mensch. Und ich finde es fein, jede Frau, die irgendwie Erfolg hat, finde ich gut. In einer Welt, in der Schauspielerinnen immer noch weniger verdienen als Männer. In einer Welt, in der der Iffland-Ring als Beispiel, wenn ich jetzt an den Tod von Bruno Ganz denke, immer nur an Männer weitergegeben wird, finde ich alles, was weiblich auch Furore macht, auf jeden Fall eine Bereicherung. Sehr gerne, Paul. Bis zum nächsten Mal.